Information, Diskussion und Wissen. Willkommen zu Gegenpol, dem Magazin der Vielfalt Mediathek.
Und da sind wir auch wieder. Ich begrüße euch zu unserer Sommerausgabe, die sich passend zur bald stattfindenden Europameisterschaft in Frankreich mit Fußball und seinen hässlichen Seiten wie Rassismus beziehungsweise generell Menschenfeindlichkeit beschäftigt. Nicht erst seit Togesa wissen wir, dass es Fußballfans gibt, die nicht nur menschenfeindlich denken, sondern dies auch kundtun und danach handeln. Ebenso gibt es aber auch eine große Zahl an Fans, die sich gegen Formen von Menschenfeindlichkeit engagieren. Weil Pole sind natürlich auch außerhalb des Stadions präsent bzw. aktiv, was uns natürlich auch zu der Frage führt, inwieweit das Verhalten im Stadion eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Mit dieser Frage, aber auch noch mit vielen weiteren, zum Beispiel, was können Fans, Vereine, Verbände eigentlich tun, um menschenfeindlichen Einstellungen und Ausdrucksformen entgegenzuwirken, werden wir uns in der Sendung beschäftigen. Damit wir das auch seriös tun können, haben wir uns heute Pierre Klapp eingeladen, den ich an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Pierre Klapp ist Politikwissenschaftler, im Bereich der Bildungsarbeit tätig, mit den Schwerpunkten extreme Rechte, Rassismus und anderen Formen von Menschenfeindlichkeit im Fußball, aber auch darüber hinaus. Er arbeitet mit beim Fanmagazin Faszination Fankurve und hat schon bei vielen Trägern, wie zum Beispiel der Landeszentrale für politische Bildung NRW, der Bundeszentrale für politische Bildung oder auch der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Köln Seminare und Workshops zu seinen Schwerpunkten geleitet. Herr Klapp, zum Einstieg in unser Gespräch. Können Sie uns schildern, welche Formen von Menschenfeindlichkeit die bestimmenden sind im Stadion, also wenn man das so sagen kann? Und wie äußert sich dann dieser Hass visuell, sprachlich, offen wie auch versteckt?
Ja, im Grunde sind im Stadion alle Formen von Diskriminierung zu beobachten, die uns auch abseits der Stadien begegnen. Allen voran natürlich Rassismus, Homophobie, Sexismus, Antiziganismus und auch der Antisemitismus. Diskriminierung unter Fußballfans äußert sich in der Regel über Gesänge, über Spruchbänder, also entsprechende Plakate. Früher gehörten auch noch Reichskriegsfahnen und das sogenannte U-Bahn-Lied, in dem Fußballfans ihre Gegner symbolisch nach Auschwitz schicken, zum Alltag in deutschen Fußballstadien. Diese Zeiten sind heute zum Glück weitgehend vorbei. Heute werden bestimmte Diskriminierungsformen wie Rassismus oder auch Antisemitismus eher sanktioniert. Deshalb geschieht heute auch einiges wesentlich verdeckter als früher. Aber wir beobachten auch weiterhin offen rassistische Ausfälle. Und um da mal ein kleines Beispiel zu nennen, ein relativ junges Beispiel aus der Schweiz. Vor etwa einem Jahr veranstalteten Fans des FC Luzern einen gemeinsamen Fanmarsch zum Stadion, zum Spiel und jagten dabei einen als Juden stilisierten St. Gallen-Fan durch die Straßen. Das sollte die gegnerischen Fans offensichtlich provozieren und... Wir müssen aber auch feststellen, dass solche Vorfälle in der Regel eher die Ausnahme darstellen. Tendenziell kann gesagt werden, dass offener Antisemitismus eher in den unteren Ligen anzutreffen ist, denn dort fehlt meistens eine entsprechende Öffentlichkeit.
Wenn Sie jetzt von antisemitischen oder rassistischen Ausfällen sprechen, die werden ja dann doch, jedenfalls wenn es in den oberen Ligen ist ja relativ schnell auf jeden Fall bekannt und werden auch dementsprechend dann geahndet, meist im Nachhinein natürlich. Was ich mich aber immer frage, ist, wenn wir jetzt mal auf die homophoben Äußerungen dann halt kommen, also wenn Spieler homophob bepöbelt werden oder andere Fans homophob beschimpft werden, ist das ja oft so, dass das oder nach meiner Meinung oft hingenommen wird. Warum ist das so? Gibt es da diese Zweiteilung?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, den Sie da ansprechen. Ich denke, dass sich hier letztlich im Fußball nur fortsetzt, was auch gesellschaftlich zu beobachten ist, nämlich, dass Menschen für bestimmte Formen von Diskriminierung sehr sensibel sind, für andere aber nicht. Und wenn wir beim Thema Fußball bleiben, gibt es hierfür ein sehr gutes Beispiel, was zugegeben schon ein paar Jahre zurückliegt, aber dennoch sehr aktuell ist, nämlich der Fall Roman Weidenfeller. Ein Spieler von Borussia Dortmund, der vor einigen Jahren seinen Gegenspieler Gerald Asamoah als schwarzes Schwein beschimpft haben soll. Das Sportgericht des DFB, des Deutschen Fußballbundes, stellte letztlich fest, dass er wohl schwules Schwein gesagt haben soll. Und die Strafe wurde daraufhin deutlich reduziert. Es ging nämlich jetzt offiziell nur noch um Beleidigung und das Thema Diskriminierung war vom Tisch. Verschiedene Initiativen kritisierten damals völlig zu Recht, wie ich finde, diese Hierarchisierung von Diskriminierung.
Ist es denn dann genau das, was man dann oft sagt, dass in allen deutschen Stadien solche menschenfeindlichen Einstellungen weit verbreitet sind und dass man dadurch dann sagen kann, dass das ein Spiegelbild der Gesellschaft ist, schon allein, weil in der Gesellschaft, wenn wir jetzt das Beispiel Homophobie nehmen, dass sehr viel weit verbreiteter ist als zum Beispiel dann der Rassismus, also nicht weit verbreiteter ist, sondern der Ausspruch von solchen Sachen dann viel weit verbreiteter ist oder akzeptierter ist. Kann man denn dann davon sagen, dass Fußballstadion ein Spiegelbild der Gesellschaft ist?
Ja, also zunächst, um auf den ersten Teil Ihrer Frage zu antworten, ich denke, man kann durchaus sagen, dass es in Deutschland kein Stadion gibt, das frei von Menschenfeindlichkeit ist. Natürlich gibt es Standorte, an denen die Probleme gravierender oder auch deutlich gravierender sind als anderswo. Aber selbst als linksalternativ geltende Vereine wie der FC St. Pauli oder Babelsberg 03 sind nicht völlig frei von Diskriminierung. Das kann man, denke ich, sagen. Sie haben vom Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft gesprochen. Nun, die Metapher vom Fußball als Spiegelbild der Gesellschaft wurde oder wird immer noch gern verwendet, um deutlich zu machen, dass Rassismus und Gewalt gesellschaftliche Probleme sind, die vom Fußball scheinbar nicht zu lösen seien. Dagegen sprechen verschiedene Fanforscher eher vom Fußball als Brennglas der Gesellschaft, als Erweiterung dieses Begriffes. Und dieser Begriff macht deutlich oder soll deutlich machen, dass der Fußball nicht nur ein Problem mit Rassismus und Diskriminierung hat, sondern auch, dass sich diese Probleme im Fußball in besonderem Maße verdichten.
Hm. Wenn sich das so verdichtet, gibt es denn dann auch viele Anknüpfpunkte für dann solche extremen Parteien oder Strömungen? Also die extreme Rechte, versucht sie denn daraus Kapital zu schlagen eigentlich im Stadion?
Ja, ich denke, das tut sie. Und natürlich gibt es für die extreme Rechte auch Anknüpfungspunkte im Fußball. Denn das Klima im Fußballstadion ist oft von Ausgrenzung und dem Recht des Stärkeren bestimmt. Stichwort auch hier Sozialdarwinismus. Und auch Homophobie und Sexismus sind im Fußball sowieso stets sehr präsent. Das muss man leider sagen. Und die Gesamtstruktur, also die eigene Fankurve als große Gemeinschaft, die sich gegenüber dem anderen Feind, also dem anderen Verein, dem Feind sozusagen abgrenzt, bietet natürlich gewisse Anknüpfungspunkte. Und da kann man dann durchaus auch recht schnell vom Lokalpatriotismus beim Nationalismus sein. Eins müssen wir aber auch ganz klar feststellen, nämlich, dass die große Mehrheit der Fußballfans für diese rechte Aufladung der Begriffe nicht zu haben ist. Das ist auch mal ganz wichtig zu betonen, denn der Fußball verbindet Menschen weltweit und besitzt durchaus auch ein großes Potenzial, Brücken zu bauen. Und dennoch, denke ich, ist es natürlich wichtig, auch über solche Anknüpfungspunkte für die extreme Rechte zu sprechen.
Wie sehen denn da gezielte Propaganda, Rekrutierungsversuche im Stadion dann aus? Also von Parteien wie jetzt der NPD, die Rechte, der Dritte Weg, was es dann alles da gibt?
Ja, ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Ein Beispiel aus Lübeck, das ist schon ein paar Jahre her, aber dort versuchte vor einiger Zeit die NPD im Umfeld des VfB Lübeck den Fanclub Lübsche Jugend in Stellung zu bringen. Dieser zog sich dann aber relativ schnell nach Protesten und Gegenaktivitäten wieder zurück. Ein anderes Beispiel kommt aus Rostock. Dort gab es ähnliche Versuche, der NPD im Stadion Fuß zu fassen. Und ja, Fans von Hansa Rostock, engagierte Fans, drängten damals den NPD-Funktionär Udo Pasteurs und weitere Neonazis erfolgreich aus dem Stadion. Und ja, auch an anderen Orten gibt es immer wieder extrem rechte Funktionäre, die sich gerne mit dem lokalen Fußballverein schmücken und ja, etwa vielleicht noch ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, der ehemalige Bundesvorsitzende der NPD, Holger Apfel, zeigte sich auch mal ganz gerne in Braunschweig bei der Braunschweiger Eintracht und hat dort auch versucht, entsprechende Anknüpfungspunkte für seine Partei, für seine Ideologie zu finden.
Sind die denn damit erfolgreich? Also wenn ich das richtig höre, das ist jetzt ja alles Beispiele, die jetzt nicht gerade erfolgreich gewesen sind für die Parteien, die da versucht haben, Fuß zu fassen.
Ja, in der Tat, das waren gerade alles Beispiele, in denen es für die extreme Rechte letztlich nicht geklappt hat, Fuß zu fassen im Stadion. Und ich denke auch in aller Regel schaffen es extrem rechte Parteien heute nicht, diesen Fuß dort ins Stadion reinzubekommen. Man muss aber auch sagen, dass das im Amateurfußball durchaus auch anders aussehen kann. Ein prominentes Beispiel ist da sicherlich der erste FC Lokomotive Leipzig, ein Traditionsverein aus Sachsen, der ganz aktuell vor der Rückkehr in die viertklassige Regionalliga steht. Kurzer Abriss der Geschichte der letzten Jahre. Der Verein meldete 2003 Insolvenz an und wurde anschließend von Fans neu gegründet in der untersten Spielklasse, auch aus Reihen der NPD. Und in den Folgejahren geriet der Verein dann immer wieder in die Schlagzeilen wegen rassistischer Ausfälle seiner Fans und auch Verbindungen in die Neonazi-Szene. Und gerade in den Anfangsjahren tat sich die Vereinsführung sehr schwer und tat viel zu wenig dagegen. Wohl auch, weil man in den unteren Ligen natürlich auf die Unterstützung der eigenen Fans auch angewiesen war und ist. Ich denke, heute kann man sagen, dass sich im Verein vieles geändert hat. Der erste FC Lok ist aber immer noch Anziehungspunkt für Neonazis und rechtsoffene Hooligans. Und die Probleme bestehen in diesem Sinne fort. Was man allerdings sagen kann, dass im Verlauf der letzten 10, 12 Jahre man auch durchaus von einem Erfolg der extremen Rechten sprechen kann, was den Fall Leipzig betrifft. Um vielleicht mal ein anderes Beispiel zu nennen, auch aus dem Profifußball, wäre Borussia Dortmund. In Dortmund hat der Kreisverband der Partei Die Rechte versucht, mit einer suggerierten, aufgesetzten Nähe zu Borussia Dortmund auf Stimmenfang zu gehen. Man ging da mit dem Slogan von der Südtribüne in den Stadtrat, in den Wahlkampf, hat das Ganze auch farblich eher in Schwarz-Gelb gehalten. Und der BVB ging da auch gerichtlich gegen vor, auch erfolgreich. Also Gerichte hatten entschieden, dass diese suggerierte Nähe nicht da ist und hat dem BVB Recht gegeben. Die Partei Die Rechte zog 2014 trotzdem in den Dortmunder Stadtrat ein, mit einem Sitz. Und ja, allgemein kann man sagen, dass das Problem in Dortmund und auch beim BVB mit Neonazis hinlänglich bekannt ist. Aber, und das finde ich ganz wichtig, der Verein hat in den vergangenen Jahren ein sehr gutes Problembewusstsein für die Thematik entwickelt und agiert heute vorbildlich, wie ich finde, im Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus im eigenen Stadion. Und wenn es dann noch relevante Fangruppen oder Initiativen im Stadion gibt, die diese Arbeit des Vereins dann auch in der Fankurve fortsetzen, dann wird es für die extreme Rechte sehr schwer, Fuß zu fassen. Und deshalb bin ich, was das Beispiel Dortmund betrifft, eigentlich da auch recht guter Dinge, denn trotz einem großen rechten Potenzial in Dortmund bewerte ich die Situation beim BVB entspannter als an anderen Orten, wo ein Problembewusstsein bei den Vereinsverantwortlichen vielleicht nicht in der Form vorhanden ist.
Das wäre ja auch nochmal dann eine Frage, jetzt mal abseits von den Parteien, wer bestimmt denn im Stadion eigentlich dann die Stadionstimmung und wer bestimmt dann eigentlich in den Kurven? Wer ist da sozusagen die Bestimmer, die Vorreiter, die Meinungsmacher vielleicht?
Ja, da muss ich vielleicht auch ein kleines bisschen ausholen. Allgemein kann man sagen, dass die 70er und 80er Jahre noch sehr stark von den Hooligans geprägt wurden. Die gewalttätig und oft auch rassistisch aufgetreten sind und vielerorts auch enge Verbindungen zur lokalen Neonazi-Szene pflegten. In den 90er Jahren dann wurden die Hooligans vor allem von den Ultras verdrängt. Die Ultra-Bewegung hat ihren Ursprung in Italien und hat sich in Deutschland etwa ab Mitte, Ende der 90er Jahre etabliert. Bei den Ultras steht die Gewalt nicht an erster Stelle, vielmehr ist die optische und akustische Unterstützung des eigenen Vereins in den Vordergrund gerückt. Und was die Strukturen in den Fankurven betrifft, kann man heute sagen, dass Ultras eigentlich fast überall, ich sag mal, den Ton angeben in der Fankurve. In Bezug auf unser Thema heute ist die Bewegung aber viel zu heterogen, um da pauschal urteilen zu können im Hinblick auf Gewalt oder auch auf eine politische Ausrichtung. Was wir aber sagen können, ist, dass die meisten Ultragruppen sich heute von Rassismus und offenem Rechtsextremismus distanzieren. Diese Distanzierung reicht von der bloßen Forderung, die Politik aus dem Stadion zu lassen, bis hin zu Gruppen, die mittlerweile seit vielen Jahren sehr engagiert gegen rechte Tendenzen im Fußball aktiv sind und, wie ich finde, auch einen sehr großen Anteil daran haben, dass sich das allgemeine Klima an vielen Orten im Fußball deutlich verbessert hat.
Sie haben ja gesagt, dass jetzt extrem rechte Parteien, oder wir konnten das ja sehen, dass extrem rechte Parteien jetzt nicht unbedingt den großen Erfolg bei der Rekrutierung oder bei der Etablierung ihrer Position im Stadion vorweisen können. Trotzdem gibt es ja Fans, die jetzt rechts sind, rechtsoffen sind oder ich will es jetzt mal nennen, rechte Kurven, die jetzt nicht unbedingt parteipolitisch irgendwie gefestigt sind, aber die ja trotzdem so ein rechtes Gedankengut vertreten. Wie zeichnen sich denn da so rechte Kurven aus? Was kann man denn da eigentlich dazu sagen?
Ja, zunächst einmal sehe ich den Begriff rechte Kurve eher kritisch, denn ich denke, in Deutschland gibt es aktuell keine größeren Fankurven, die als geschlossen rechts zu bezeichnen wären. Es gibt aber natürlich, da haben Sie völlig recht, auch Gruppen, meistens aus den Reihen der Ultras, das kann man auch sagen, die der Kurve ihren Stempel aufdrücken und der kann sehr wohl auch rechts sein, überhaupt keine Frage. Der Verein Energie Cottbus zum Beispiel hat seit vielen Jahren Probleme mit mehreren Ultragruppen, die immer wieder rassistisch auffallen und teilweise ja sogar offen neonazistisch agieren und auftreten. Letztlich, und das muss man auch sagen, ist ein Großteil des Stadionpublikums aber völlig unorganisiert. Und dann ist es meistens die aktive Fanszene eines Vereins, die darüber entscheidet, was eine ganze Fankurve oder sogar ein ganzer Verein für ein Image hat.
Aber da bricht sich dann auch, wenn ich das richtig raushöre, ist das ja auch spontan dann gerne mal. Dann kann man auch wiederum sagen, dass dann dieser Alltagsrassismus, Alltagshomophobie dann sich auch in dem Stadion dann Bahn bricht. Also es hat dann nichts mit rechten Kurven zu tun, aber dass dann diese Alltagsmenschenfeindlichkeit, wenn ich das so nennen kann, dann sich auch im Stadion dann einfach Bahn bricht, wenn das Spiel dann schlecht läuft und so man seinen Frust dann auch raushauen will.
Genau, also wir reden da über zwei verschiedene Themen. Das eine ist wirklich extrem rechte Propaganda oder extrem rechte Strukturen in Form von Ultra- oder Hooligan-Gruppen, die im Stadion aktiv sind. Und das andere, wie Sie richtig sagten, ist ein Bahnbrechen von Alltagsdiskriminierungen, beispielsweise Homophobie oder Sexismus, die auch in weiteren Teilen oder in weiten Teilen des Stadionpublikums auch Anklang finden oder Anklang finden können.
Sie haben ja gesprochen davon, dass gerade die Ultragruppierung oder der größte Teil der Ultragruppierung sich ja von so menschenfeindlichen Umtrieben oder dem speziell Rassismus oder auch Antisemitismus dann distanziert. Trotzdem haben wir natürlich jetzt dieses Phänomen Hogesa zum Beispiel. Also nicht, dass das jetzt eine Ultragruppierung wäre oder aus dem Ultraspektrum kommt, trotzdem haben die natürlich eine große Öffentlichkeit jetzt bekommen. Erstmal, wie wichtig ist denn diese Szene jetzt für die extreme Rechte? Auch was Rekrutierungsversuche im Stadion eigentlich angeht.
Ja, also zunächst einmal Hooligans gegen Salafisten, die Bewegung, diese Kampagne war für die Hooligans in Deutschland mit Sicherheit erstmal ein Schub. ein Schub nach vorne, auf jeden Fall. Ich denke, allgemein kann man sagen, dass es durchaus Überschneidungen gibt zwischen der Hooligan-Szene und der Neonazi-Szene. Das wurde vielerorts auch offengelegt. Welchen Einfluss rechte Fußballfans jetzt generell in der extremen Rechten haben, ist natürlich schwer zu sagen. Also dafür müsste man sich die jeweiligen Strukturen vor Ort genau ansehen. Ich glaube aber, dass rechte Hooligans für die extreme Rechte schon auch wichtig sind. Das zeigte zumindest auch das Andocken von Parteien wie der NPD oder auch der Partei Die Rechte bei den Hooligans gegen Salafisten bei den Demonstrationen.
Suchen denn da eigentlich die Parteien, um jetzt nochmal auf dieses Parteiending dann zurückzukommen, suchen die da eigentlich dann eher, naja, sagen wir mal so Schlägertypen oder suchen die auch gezielt dann nach, Meinungsmachern im Stadion oder Funktionären? Oder ist es wirklich nur, dass sie dann diesen Traum, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt, Traum von der neuen SA auf der Straße, die sie dann befehligen können, eigentlich haben?
Ja, also zunächst einmal ist es schon seit vielen Jahren zu beobachten, dass rechtsextreme Fußballfans, dass Hooligan-Gruppen auf der Straße, also bei Demonstrationen auch durchaus den Ordnungsdienst gestellt haben. Also in dem Sinne, das ist auch gerade aktuell wieder zu beobachten, kann man davon auf jeden Fall sprechen.
Gewinnen denn auch dadurch dann wieder, dadurch, dass jetzt Hogeda diesen Schub vielleicht bei Hooligans gemacht hat, auch Hools dann wieder die Oberhand im Stadion und auf der Straße? Also wenn wir jetzt zum Beispiel als großes Beispiel, was jetzt in den letzten Jahr, oder was dieses Jahr, Leipzig-Konnewitz jetzt nochmal als Beispiel nehmen, das war ja dann schon eine versuchte Machtdemonstration, in so ein linkes Viertel reinzugehen und das kurz und klein zu schlagen.
Ja, also Fakt ist, dass rechte Hooligans an vielen Standorten in Deutschland wieder offensiv in Erscheinung treten und auch als Problem wahrgenommen werden. Ob sie dadurch aber großen Einfluss zurückgewinnen oder zurückgewinnen werden, ist nicht immer klar. Denn den Hooligans sind heute oftmals nicht oder nicht mehr. Teil der aktiven Fanszene stehen also erstmal ein Stück weit außerhalb. Und dennoch verfügen sie oftmals über Einfluss, teilweise alleine schon wegen ihrer körperlichen Überlegenheit gegenüber den antirassistischen Fan- und Ultragruppen, den Bündnissen etc. Und Leipzig, davon hatten Sie gerade gesprochen, ich glaube im Januar dieses Jahres, natürlich ein sehr alarmierendes Beispiel. Dort gab es einen rechtsmotivierten Angriff von ca. 250, glaube ich, extrem rechten Hooligans auf den links geprägten Leipziger Stadtteil Konnewitz, bei dem zahlreiche der festgenommenen Personen den Fußballfanszenen von Lok Leipzig und dem Hallischen FC zugeordnet werden konnten. Also hier ein ganz klares Beispiel dafür, wie eben auch Verbindungen zwischen extrem rechten Akteuren im Fußball und auch in der Neonazi-Szene funktionieren können, gewaltsam auf der Straße.
Genau, Sie haben ja gerade von Lok Leipzig, den Hooligans und auch von dem vom Hallenschen FC. Das ist ja jetzt auch mal die Frage, ist denn Hogeda per se erstmal extrem rechts? Und wie sind Sie in diesem Zusammenhang eigentlich organisiert?
Ja, also zum ersten Teil der Frage, da ist es ja erstmal eigentlich ein bisschen verwirrend, dass die Hooligans gegen Salafisten allen voran auf Demonstrationen setzen, wo sie doch eigentlich behaupten, unpolitisch zu sein. Also dieser Spruch, Fußball ist Fußball, Politik ist Politik, das ist erstmal sehr verwirrend. Inhaltlich können wir die Hooligans gegen Salafisten als islamfeindlich bezeichnen, als antipluralistisch und auch nationalistisch eingestellt. Und sie haben ein, ja, autoritär geprägtes Gesellschaftsverständnis. Und in diesem Sinne sind sie mit Sicherheit auch als Teil der extremen Rechten zu sehen. Anfangs sprach man ja davon, dass man auch bürgerliche Kreise ansprechen möchte, was wahrscheinlich nie gewollt, jedenfalls nie erreicht, nie geschafft wurde. Und stattdessen bewegt man sich eindeutig im extrem rechten Spektrum. Um auf den zweiten Teil Ihrer Frage einzugehen, nämlich dem Organisationsgrad oder der Struktur auch von Hogeda. Ich denke, was die Organisierung betrifft, ist Hogeda zunächst ein bundesweites Netzwerk, das aber ohne größeren organisatorischen Rahmen auskommt und funktioniert. Vieles passiert im Internet, zum Beispiel bei Facebook, in sozialen Netzwerken. Dort wird sich zusammengeschlossen und eine feste Organisationsstruktur ist derzeit eigentlich nicht zu erkennen.
Wird dann die Szene denn eigentlich überschätzt oder hat sie ihren Höhepunkt schon längst erreicht und ist jetzt wieder am Abflauen?
Ja, auch das ist eine gute Frage. 2014 wurde Hoogeza ja zunächst einmal eher unterschätzt, bis zur Großdemo in Köln im Oktober 2014. Hoogeza wird vielleicht in dem Sinne beim Fußball oder im Fußball überschätzt, dass es sich um eine Bewegung handelt, die sich fast ausschließlich außerhalb der Stadien gezeigt hat. Was die Hooligan-Gruppen im Allgemeinen betrifft, würde ich auch eher von einer Unterschätzung sprechen, statt einer Überschätzung. Denn lange galten die Hooligans als tot oder als nicht mehr präsent. Und insbesondere der mediale Fokus wurde eher auf die Ultrabewegung gelegt, die durch ihre Aktionsform viel präsenter war und auch immer noch ist.
Wenn man darauf jetzt weggeht von Deutschland, sondern jetzt auf Europa, aber jetzt in dem gleichen Zusammenhang, sind denn solche Bewegungen auch in anderen europäischen Stadien präsent? Also kann man da auch von einem Rechtsruck oder gibt es da auch solche Zusammenschlüsse? Auch gerade, wenn man jetzt auf Osteuropa blickt und rund um die Kontroverse um geflüchtete Menschen, ist da auch das Stadion sozusagen Abbild der Gesellschaft?
Ja, also zunächst auf den generellen Rechtsruck zu sprechen zu kommen. Ich würde nicht von einem generellen Rechtsruck in Europa sprechen. Dafür sind die Entwicklungen in ganz Europa einfach viel zu heterogen. Was wir aber feststellen können, sind bestimmte Entwicklungen in einzelnen Ländern und Regionen. Die Fanszenen auf dem Balkan etwa sind seit vielen Jahren schon sehr stark nationalistisch geprägt. Das wird zum einen in den nationalen Fußballligen deutlich, zum anderen aber auch bei den Spielen der jeweiligen Nationalmannschaften. Und natürlich steht der Fußball auch dort immer im Kontext gesellschaftlicher Zustände. Und so gab es aus den Ländern, aus Serbien, aus Albanien, Montenegro, Kroatien und anderen Staaten in den letzten Jahren zahlreiche Fälle von Rassismus, Nationalismus und Diskriminierung. Und wenn wir über das Thema Flucht und Asyl sprechen, dann müssen wir feststellen, dass vor allen Dingen auch in Ländern wie Polen oder Tschechien sich das Ganze im Stadion sehr deutlich bemerkbar gemacht hat. Allerdings völlig anders als in Deutschland, wo sich die Fanszenen ja mehrheitlich positiv geäußert haben, Stichwort Refugees Welcome, war die Stimmung in Polen etwa eine komplett andere. Also im Stadion wurde gegen Geflüchtete gehetzt und das war in aller Regel vor allen Dingen auch antimuslimisch aufgeladen.
Sie haben ja gerade Polen genannt. Gibt es denn da noch andere Beispiele in anderen europäischen Ligen, die sich ähnlich äußern?
Ja, also Beispiele gibt es zahlreich. Vielleicht können wir auch nochmal kurz beim Beispiel Polen bleiben, das ich persönlich auch sehr spannend finde. Denn Geflüchtete wurden dort im Stadion allen voran als Bedrohung und als Terroristen wahrgenommen und vollkommen abgelehnt. Das kennen wir ja erstmal auch aus Deutschland. Allerdings sind die Fanstrukturen in Polen völlig anders. Es gibt dort faktisch keine Ultragruppe, die antirassistisch eingestellt ist oder dementsprechend auftritt. Die Ultras in Polen stehen tendenziell rechts und entsprechend heftig fielen teilweise auch die Bekundungen auf Plakaten und in Form von Fangesängen im Stadion aus. Und was das Beispiel Polen betrifft, kann man auch sagen, dass dort der Rassismus oder auch die Diskriminierung sich bis in die Verbandsstrukturen auch fortsetzt. Also selbst der Präsident des polnischen Fußballverbandes tritt regelmäßig durch rechte Äußerungen in Erscheinung. Und ja, Menschen, die in Polen im Stadion oder im Fußball aktiv werden wollen, die haben einen sehr, sehr schweren Stand. Die einzige Organisation, die in Polen etwas gegen Rassismus im Fußball unternimmt, heißt Nie wieder. Und diese Organisation wird eigentlich seit Jahren diskreditiert und auch bedroht von den Fanszenen selbst, aber auch vom Verbandspräsidenten höchstpersönlich. Das muss man leider registrieren in Polen und entsprechend sieht es dort aus. Vielleicht noch ein anderes Beispiel aus Kroatien. Ich hatte eben auch vom Balkan gesprochen und von einer sehr nationalistisch aufgeladenen Stimmung. Gerade wenn Staaten des Balkans, des ehemaligen Jugoslawiens gegeneinander antreten, kommt es oftmals zu Spannungen. Ein kleines Beispiel aus dem Jahr 2013. Da inszenierte der ehemalige kroatische Nationalspieler Josip Simunic nach einem Länderspiel einen historischen Gruß der kroatisch-faschistischen Ustascha-Bewegung. Die Ustascha-Bewegung agierte im Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger an der Seite Nazi-Deutschlands. Und im Stadion wurde der Spieler dafür zunächst von seinen kroatischen Fans gefeiert und wenig später jedoch von der UEFA, der Europäischen Fußballunion, für 10 Länderspiele gesperrt, aufgrund dieser Aussage, die nach Ansicht der UEFA völlig zu Recht als diskriminierend geahndet wurde. Die Empörung im kroatischen Fußball richtete sich dann aber keineswegs gegen den faschistischen Gruß von Simunic, sondern gegen die UEFA-Strafe, die als überzogen bewertet wurde und als Eingriff in innere Angelegenheiten oder wie auch immer. Also wirklich vom Nationaltrainer bis zum Präsidenten des Fußballverbandes, relativ analog auch zum Beispiel Polen, stellte man sich hinter den Spieler und selbst kroatische Fanszenen wiederholten in kommenden Spielen, in den kommenden Wochen immer wieder auch diesen Gruß, diese Parole eben aus dieser faschistischen Bewegung. Und sehr bezeichnend finde ich persönlich auch, dass dieser besagte Spieler heute der Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft ist. Also auch ihn werden wir während der EM in Frankreich wiedersehen.
Das ist ein gutes Stichwort, Frankreich, Europameisterschaft. Was erwartet uns denn da eigentlich in Frankreich? Was erwartet uns bei einer Europameisterschaft, wenn da Nationalmannschaften, auch viele vom Balkan, also aufgeheizte Stimmungen, aber auch speziell deutsche Fans, was kann man dazu eigentlich sagen? Auch gerne im Rückblick auf andere Europameisterschaften.
Ja, Frankreich ist zunächst, anders als Polen oder auch die Ukraine 2012, ein klassisches Reiseland in Europa und sehr gut zu erreichen. Das heißt, es werden viele tausend Fans aus vielen Ländern erwartet und einige teilnehmende Länder, ich hatte es eben schon angesprochen, hatten oder haben immer wieder Probleme mit nationalistischen Vorfällen rund um die eigene Nationalmannschaft. Und viele dieser Länder werden auch an der Europameisterschaft teilnehmen. Deshalb glaube ich persönlich nicht, dass die EM komplett diskriminierungsfrei verlaufen wird. Natürlich kommt es in dieser Hinsicht auch darauf an, wie die Öffentlichkeit, wie die Verbände mit solchen Vorfällen umgehen. Und was jetzt unseren Fall Deutschland oder die deutsche Perspektive betrifft, denke ich, dass deutsche Medien auf rassistische Ausfälle deutscher Fans besonders sensibel reagieren werden, gerade auch in Anbetracht der Tatsache, dass deutsche Hooligans bei der Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich für schwere Ausschreitungen sorgten. Also damals wurde der französische Polizist Daniel Nivelle in Lens, im nordfranzösischen Lens, von deutschen Hooligans derart verletzt, dass er mehrere Wochen im Koma lag und bis heute körperliche Beeinträchtigungen davonträgt. Ich denke, dass da eine Grundsensibilität in der deutschen Medienlandschaft und auch beim Deutschen Fußballbund vorhanden ist. In anderen Ländern ist man da vielleicht nicht immer so sensibel.
Wird denn Deutschland eigentlich in dieser Hinsicht dann beeinflusst oder beeinflusst Deutschland?
Interessante Frage. Ich denke, sowohl als auch, bezogen auf Fußball-Fanstrukturen kann man das, denke ich, nicht eindeutig sagen. Die Fanszenen aus den neuen Bundesländern inspirierten sich lange vor allem in Polen. Fanszenen aus dem Westen oder dem Süden Deutschlands schauten eher nach Italien oder Frankreich auf die Entstehung der Ultrabewegung dort. Also das hat auch sehr viel mit geografischen Faktoren zu tun. Heute sind die deutschen Fankurven in der Breite führend in Europa, denke ich, was Choreografien, was den Organisationsgrad der Strukturen betrifft und auch was den Umgang mit fanpolitischen Themen betrifft. Deshalb denke ich, um auf die Frage zurückzukommen, dass Deutschland heute vor allem beeinflusst und andere Länder eher auf Deutschland schauen und teilweise auch sehr interessiert nach Deutschland schauen, was sich hier in den letzten 10, 15, 20 Jahren entwickelt hat, gerade auch im Bereich der Selbstorganisation von Fußballfans. Da gibt es bundesweite Fanbündnisse wie beispielsweise BAF, das Bündnis aktiver Fußballfans, Profans, Unsere Kurve oder auch die Kampagne Fußballfans gegen Homophobie. Und solche Netzwerke, solche Bündnisse sind heute noch in vielen europäischen Ländern eigentlich undenkbar. Und um das abzuschließen, auch der Aufbau europaweiter Fanstrukturen wie dem Netzwerk Football Supporters Europe, das sich unter anderem auch gegen Diskriminierung einsetzt, wurde erheblich auch von deutschen Fanstrukturen mitgeprägt.
Wie war das bei der Europameisterschaft Polen-Ukraine? Also wie haben da die Medien reagiert? Also gab es da auch von deutscher Seite aus Vorfälle? Wie war das da eigentlich jetzt, sagen wir mal, der Fall auch Russland-Polen, wie man das dann, also auch eine sehr nationalistisch aufgeheizte Stimmung?
Bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine gab es erstmals flächendeckend offizielle Beobachterinnen und Beobachter bei den Spielen in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung im Stadion. Also die haben ganz konkret geschaut, was wird hier gesungen, welche Symbolik wird verwendet, welche Fahnen werden im Stadion präsentiert. Und diese Arbeit wird nun in Frankreich fortgesetzt. Und das ist ja erstmal sehr, sehr positiv zu bewerten. Während des Turniers 2012 gab es trotzdem mehrere Vorfälle. Beispielsweise wurden schwarze Spieler der niederländischen Nationalmannschaft rassistisch beschimpft. Ebenso wie der italienische Nationalspieler Mario Balotelli. Es gab außerdem schwulenfeindliche Äußerungen, es gab sogenannte Affenlaute und sogar auf das Spielfeld geworfene Bananen. In besonderer Erinnerung sind außerdem die Auseinandersetzungen zwischen polnischen und russischen Nationalisten in Warschau. Davon hatten Sie gerade auch schon gesprochen. Mit Sicherheit einer der unschönsten Momente oder die unschönsten Bilder, die während der EM 2012 entstanden sind. Und leider sind mir auch diverse Zitate polnischer und auch ukrainischer Funktionäre in Erinnerung, vor allen Dingen Verbandsfunktionäre, die den Rassismus, den Nationalismus in ihren Ländern herunterspielten oder ja sogar zu leugnen versuchten.
Wie ist das denn überhaupt mit der Nationalmannschaft Deutschlands, wenn man jetzt mal auch auf die Fanszene sich natürlich jetzt konzentriert? Ist das erstmal ein Sonderfall gegenüber den Fanszenen der Clubs oder kann man auch dazu sagen, dass es vielleicht einfach ein Klischee ist? Also wer sich ein Deutschland-Trikot anzieht, ist erstmal rechtsoffen. Wie würden Sie das bewerten?
Also um Ihren letzten Satz zu wiederholen, wer zur Nationalmannschaft geht, ist tendenziell erstmal rechtsoffen. Das ist natürlich Quatsch. Also auch bei der Nationalmannschaft haben wir es überwiegend mit Menschen zu tun, die nicht offen sind für extrem rechte Ideologien. Aber was wir feststellen müssen, ist, dass die Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft schon lange ein Anziehungspunkt für rechtsoffene Fans, für Hooligans und auch Neonazis darstellen. Wie gesagt, hier müssen wir differenzieren. Die große Mehrheit der Fans der deutschen Nationalmannschaft ist weder rechts noch gewaltsuchend. Aber bei der Nationalmannschaft kommen dann eben entsprechende Gruppen aus den Fanszenen der Bundesliga-Vereine zusammen. Und wo in den Bundesliga-Stadien oftmals rechte Vorfälle von der Fanszene sanktioniert werden. Ich hatte eben von den Ultras gesprochen, die mehrheitlich sich gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren. Demgegenüber gibt es bei den Spielen der Nationalmannschaft keine organisierte Fanszene, die hier sanktionieren kann oder auch will. Und die Grenzen des Sagbaren können sich dann natürlich auch nach rechts verschieben. Das ist ganz klar. Es ist außerdem auch seit Jahren zu beobachten, dass eigentlich miteinander verfeindete Fanszenen gemeinsam zu Auswärtsspielen der Nationalmannschaft anreisen und ja, für einen Tag ihre Rivalität dann auch zurückstellen.
Das würde mich ja jetzt auch zu dem nächsten Punkt eigentlich bringen. Was wird denn eigentlich getan, um rassistischen, menschenfeindlichen Entwicklungen im Stadion entgegenzuwirken? Da würde ich jetzt erstmal fragen, was tun denn eigentlich Fans von sich aus? Also was gibt es da für Selbstorganisierung, um so etwas zu unterbinden?
Ja, also wenn Sie von der Selbstorganisierung der Fans sprechen, reden wir auch allen voran wieder über Ultras. In den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich die Ultraszene in Deutschland sehr ausdifferenziert und ist ein Stück weit erwachsen geworden, will ich mal sagen. Denn wo früher nur eine große Gruppe den Ton angegeben hat, wie es noch zu Beginn der Nullerjahre der Fall war, finden wir heute oft mehrere Ultragruppen in einem Verein vor. Manche dieser Gruppen grenzen sich sehr deutlich nach rechts ab und erklären die Arbeit gegen Rassismus und Diskriminierung, gegen Menschenfeindlichkeit zu ihren Aufgaben. Vor allem diese politische Ausdifferenzierung führte dann in den letzten Jahren an verschiedenen Standorten zu größeren Konflikten, die nicht immer, aber häufig auch mit Gewalt ausgetragen wurden. Ja, sehr prominente Beispiele hierfür sind Aachen, Braunschweig, Bremen, Duisburg, alles Orte, an denen antirassistische Ultras mit rechtsorientierten Hooligans aneinander geraten sind. Und wie diese Konflikte letztlich ausgingen oder immer noch ausgehen, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Also um mal ein paar zu nennen, wie reagiert der Verein? Da gab es die verschiedensten Antworten darauf. Die Vereine haben sehr verschieden auf die Problematiken reagiert. Wie positioniert sich das Fanprojekt? Wie berichten die Medien, lokale Medien oder auch überregionale Medien über diese Vorfälle? Und letztlich auch die Frage, wie sind die Strukturen der Fanszene und wie treten die relevanten Gruppen auf? Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen, die dann letztlich auch zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Um kurz 2 Beispiele zu nennen. In Aachen wurden vor einigen Jahren die antirassistischen Aachen-Ultras nach einem längeren Konflikt schließlich isoliert und letztlich sogar aus dem Stadion gedrängt. Also ein sehr negatives Beispiel. In Bremen dagegen setzte nach einem rechten Übergriff auf antirassistische Ultras aus dem Jahr 2007, also vor knapp 10 Jahren, ein sehr positiver Prozess ein. Das Ergebnis ist heute in Bremen sehr erfreulich, denn wir haben es dort mit einer Fankurve heute zu tun, die, ich denke, das kann man sagen, zu den engagiertesten in Deutschland gehört im Kampf gegen Rassismus, gegen Homophobie, Sexismus und weitere Formen von Diskriminierung.
Also ein Schlüssel ist neben der Selbstorganisierung der Fans natürlich dann auch die Unterstützung durch den Verein. Was machen denn Vereine schon im Vorfeld heutzutage, um, naja, ich sage jetzt mal, menschenfeindliche Einstellungen entgegenzuwirken? Und besonders vielleicht, dass Sie vielleicht darauf eingehen oder die Frage beantworten, Rassismus wird entgegengewirkt, aber was ist mit den anderen menschenfeindlichen Einstellungen, wie jetzt Homophobie, Sexismus? Was gibt es da von Vereinsseite? Also auch was Prävention zum Beispiel angeht.
Ja, also erstmal ist es auch hier ganz unterschiedlich. Manche Vereine sind sehr aktiv und anderen fehlt leider dieses Problembewusstsein überhaupt für das Thema Rechtsextremismus, Rassismus, aber auch für andere Formen der Diskriminierung, die vermeintlich weniger schlimm sind. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die meisten Vereine die heute sehr aktiv gegen Diskriminierung auftreten, erst durch entsprechende Vorfälle und öffentlichen Druck quasi dazu gezwungen wurden. Vereine wie Alemannia Aachen oder auch Eintracht Braunschweig haben das leider verpasst, also haben es in der Vergangenheit verpasst, ihre antirassistischen Fangruppen zu stärken. Und ich denke, die Bedeutung einer aktiven Fanszene in einem Verein, die sich kritisch mit Rassismus und Diskriminierung auseinandersetzt, die ist vielen Vereinen offensichtlich nicht bewusst. Denn ein Verein wie Werder Bremen oder auch der FC Bayern München können sich sehr glücklich schätzen für die antirassistische Arbeit ihrer Fanszenen, weil gerade diese Fanszenen auch über das, ich sag mal, Grundthema Rassismus, Rechtsextremismus hinausblicken und in den letzten Jahren sehr deutlich auch Diskriminierungsformen wie Homophobie oder Sexismus in den Blick genommen haben und dort kritisch aufgetreten sind. Und ja, wünschenswert wäre es, wenn Vereinsverantwortliche nicht erst dann reagieren, wenn ein Konflikt bereits eskaliert ist. Denn Konfliktpotenzial oder Potenziale gibt es auch an einigen Standorten, von denen wir heute noch nicht sprechen, wo die strukturellen Bedingungen aber ganz ähnlich sind. Sprich, es gibt antirassistisch organisierte Fans und Ultras, die sich gegen Diskriminierung positionieren. Und auch dort gibt es rechtsoffene bis extrem rechte Hooligans, die genau mit dieser Entwicklung ein Problem haben.
Ist es denn nicht auch ein Problem, wenn wir jetzt auch von Vereinen sprechen, dass man, wenn man solche Themen anspricht, auch vielleicht schnell als Nestbeschmutzer dann gilt? Also dass man sozusagen, weil es diese eine Gruppe dann gibt, heißt das ja noch lange nicht, dass wir alle damit ein Problem haben. Und wenn wir das Thema jetzt irgendwie auf die Agenda haben, dann glauben alle, wir wären jetzt ein rechter Verein. Und deswegen ist es halt besser, eigentlich gar nicht darüber zu reden, weil sonst das Thema viel zu groß gemacht wird und dass dadurch auch dann Fans oder Menschen, die das halt ansprechen, einfach auch alleine gelassen werden von dem Verein.
Also genau dieser Vorwurf, Nestbeschmutzer, den mussten sich genau die Akteure, von denen ich eben gesprochen hatte, Aachen, Braunschweig, Duisburg, zuhauf anhören. Also genau hier lag auch eine Argumentationslinie zu sagen, wir sind doch alle ein Verein, eine Fanszene und lasst ihr doch mal die Politik draußen. Mit Politik ist dann immer gemeint Engagement gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und dann könnte man ja einfach wieder in seinen Vereinsfarben auftreten und den Verein unterstützen.
Liegt es vielleicht auch daran, dass jetzt mal auch abseits von den Vereinen, sondern jetzt nochmal eine Stufe höher, die Verbände auch dieses Problembewusstsein gar nicht haben? Also dass man schon auch eigentlich viel erreichen könnte, wenn man von sanftem Druck von ganz oben Vereine dazu verpflichten könnte, dann auch wirklich schon im Vorfeld präventiv eigentlich solche Gruppen zu unterstützen?
Wenn wir über Problembewusstsein von Verbänden sprechen, ist es natürlich auch ganz spannend, über den DFB zu sprechen. Der Deutsche Fußballbund, hat mehr als ein halbes Jahrhundert gebraucht, um die Aufklärung der eigenen Rolle im Nationalsozialismus glaubwürdig anzustoßen. Davon wollte man sehr lange wenig bis überhaupt nichts wissen. Man muss aber auch sagen, dass sich da in den letzten 10, 12 Jahren sehr viel verbessert hat. Wir können natürlich auch darüber diskutieren, über den Sinn und Zweck von hochgehaltenen roten Karten gegen Rassismus, also allen voran sehr symbolischen Aktionen. Aber der DFB hat durchaus auch gute Projekte auf den Weg gebracht, etwa eine Broschüre zum Thema Fußball und Homosexualität. Auch wenn wir uns die Politik des Europäischen Fußballverbandes, der UEFA, ansehen, gibt es da durchaus Probleme. Also zum einen ist die UEFA seit Jahren mit Kampagnen wie der No to Racism-Kampagne omnipräsent und das ist erstmal auch sehr gut. Die konkrete Sanktionierung von rassistischen Vorfällen ist jedoch meines Erachtens kritikwürdig, etwa wenn der Verband Kollektivstrafen ausspricht, die meines Erachtens nicht zielführend sind. Da täte der Verband, der Europäische Fußballverband, gut daran, den Fokus stattdessen eher auch darauf zu legen, lokale Akteure zu stärken, die aktiv sind gegen Diskriminierung in ihrem eigenen Verein.
Sie haben ja gerade von Kollektivstrafen gesprochen. Können Sie das vielleicht mit Beispielen untermauern, was Sie damit meinen?
Ja, die UEFA ist zunächst einmal sehr wachsam, was die Ahndung von rassistischen und diskriminierenden Vorfällen betrifft. Wenn die UEFA einen solchen Vorfall mitbekommt und den sanktioniert, dann findet die Sanktionierung in aller Regel in Form von Geisterspielen statt, sprich einem Spiel, einem Heimspiel des Vereins unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und hier werden natürlich alle Fans des Vereins bestraft in dem Sinne. Und deshalb habe ich eben auch von der Kollektivstrafe gesprochen. Sinnvoller wäre es natürlich, die entsprechenden Akteure, die für rassistische Vorfälle verantwortlich sind, direkt zu bestrafen und zusätzlich auch die Akteure vor Ort zu stärken, die vor Ort aktiv sind gegen Diskriminierung und Rassismus. Die werden nämlich oftmals alleine gelassen und dann ist eine Strafe in Form von Zuschauerausschlüssen, geht so ein bisschen am Ziel vorbei.
Ist denn so eine Kollektivstrafe dann auch, dass man sich so eine Art Opfermythos zurechtbasteln kann? Also dass dann solche Gruppen sich als Opfer stilisieren können, die dann so Diskriminierung und Rassismus vertreten? Und dass die UEFA dann als das böse, große Werkzeug der Mächtigen dann eher dann dargestellt wird?
Genau, das findet in der Tat statt. Also die UEFA wird dann gerne als Mafia bezeichnet. Und auch nach innen hin findet man sich so ein bisschen mit diesen Sanktionen zurecht. Also da gibt es durchaus auch mal Abkommen von Vereinsverantwortlichen und rechten Gruppierungen im Verein, dass man sozusagen bei europäischen Spielen mal die Füße stillhält und dafür am Wochenende wieder schalten und walten kann, wie man möchte. Das ist durchaus zu beobachten, ja.
Das würde mich ja jetzt dann zur nächsten Frage, die vielleicht etwas provokant stelle. Ist es denn wichtiger, diesen Alltagsrassismus zu sanktionieren oder da präventiv zu wirken? Oder sollte man sich da eher um die konkret extrem rechten Umtriebe eigentlich kümmern?
Also ich halte es zunächst für wichtig, beständig über extrem rechte Vorfälle aufzuklären und auch eine Öffentlichkeit herzustellen. Aber, völlig richtig, auch der Rassismus in der Mitte der Gesellschaft muss thematisiert werden und darf nicht nur dem rechten Rand zugeschrieben werden. Um mal ja auch etwas provokant auf diese Frage zu antworten, denke ich, dass die Ursache dafür, dass sich bis heute kein aktiver Profifußballer in Deutschland zu seiner Homosexualität bekannt hat, ist wohl eher weniger in der extremen Rechten zu suchen. Und vielmehr haben wir es damit Problemen zu tun, mit alltäglichen, vermeintlich harmlosen Formen von Diskriminierung, die im Fußball oder ja im Kontext Fußball noch nicht ausreichend sanktioniert werden heute.
Aber wird da nicht auch vielleicht in den Fußball selber viel zu viel Hoffnung reingesetzt? Also ist Fußball denn nicht im Endeffekt dann doch eher nur ein Hobby oder eine nette, wie man es immer nennt, die schönste Nebensache der Welt, aber es ist im Endeffekt nur eine Nebensache und dass man eigentlich ganz andere Rädchen in der Gesellschaft eigentlich drehen müsste, um dann wirklich menschenfeindliche Einstellungen auch zu bekämpfen? Egal, ob das jetzt Alltag oder in der Mitte oder halt am extremen rechten Rand dann ist.
Der Fußball ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt von Gesellschaft, von Zivilgesellschaft. Und ich denke, generell von dem Fußball zu sprechen, ist auch sehr schwierig. Über wen oder was reden wir? Die Frage müssen wir uns stellen. Und wenn wir in dem Zusammenhang mal bei den großen Fußballvereinen in Deutschland bleiben, dann haben diese auf jeden Fall eine sehr große Strahlkraft auf ihre Stadt und ihre Region. Und sehr viele Menschen identifizieren sich sehr stark mit ihrem Verein. Und da gibt es natürlich Potenziale, diese Menschen dann auch zu erreichen. Und da passiert ja auch schon sehr viel, gerade wenn wir über das Thema Flucht und Asyl sprechen. Etwa wenn Vereine Projekte mit Geflüchteten organisieren, diese ins Stadion einladen etc., dann ist das natürlich auch eine Botschaft, wenn ich Fan eines Vereins bin und das mitbekomme, dass mein Verein sich da klar positioniert, dann macht das schon sehr viel und stärkt in meinen Augen auch die Position von Akteuren, die in ihrem Verein oder im Umfeld der Fanszenen aktiv sind.
Was sollte noch darüber hinaus geschehen? Abgesehen von Stahlkraft, also was können Vereine, was können aber auch Fans eigentlich tun, um so menschenfeindliche Einstellungen eigentlich entgegenzuwirken?
Ich hatte es, glaube ich, schon ein, zwei Mal gesagt, vor Ort die Akteure zu stärken, die sich gegen Rassismus und Diskriminierung positionieren und damit nicht alleine gelassen werden dürfen. Das ist in meinen Augen ganz wichtig. In vielen Bereichen, auf verschiedenen Ebenen, gibt es außerdem Good-Practice-Beispiele. Man muss das Rad ja auch nicht immer neu erfinden, sondern kann natürlich auch mal schauen, wie andere das gemacht haben. Und ja, schließlich vielleicht noch das Stichwort Prävention, also auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, frühzeitig präventiv zu agieren, um bestimmte Formen der Menschenfeindlichkeit vielleicht auch bei zukünftigen Generationen im Fußballstadion gar nicht erst aufkommen zu lassen, wobei das schließlich natürlich auch eine gesellschaftliche Frage oder Aufgabe ist. Wenn man sich die Zahlen ansieht, was beispielsweise Polizeieinsätze bei Fußballspielen kosten, und das mal ins Verhältnis zum Budget von sozialpädagogischen Fanprojekten setzt, da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Also hier müsste in meinen Augen mehr getan werden, beziehungsweise müsste es auch zu einer Verschiebung der Prioritäten kommen. Denn gerade in den unteren Ligen, wo eine große Öffentlichkeit oftmals fehlt, wo das mediale Interesse fehlt und leider oft auch das Geld knapp ist, dürfen Vereine, Fanprojekte und letztlich auch die engagierten Fans nicht alleine gelassen werden.
Dann würden Sie aber auch sagen, dass der Verein dann aktiv werden sollte oder sollte er in der Hinsicht dann auch reaktiv werden? Also sollte er die Fans, die das selber in die Hand nehmen, unterstützen oder sollte der Verein auch selber erstmal, bevor es überhaupt solche Initiativen gibt, schon präventiv dann arbeiten? Oder wird das dann vielleicht nicht auch oft als, aufoktroyiert von oben wahrgenommen?
Ich denke, beides ist sinnvoll. Die Vereine kennen in der Regel ihre Fanszenen auch ganz gut und wissen auch, dass Fanszenen gerne autonom agieren, also Projekte eigenständig und auch eigenverantwortlich durchgeführt und auch finanziert durchführen möchten. Und dennoch glaube ich, dass es ein ganz wichtiges Statement von Vereinen ist, beispielsweise Klamottenmarken, die der extremen Rechten zuzuordnen sind, im Stadion zu verbieten. Und zu sagen, damit seid ihr hier nicht willkommen, das möchten wir hier nicht. Das sind Statements, die durchaus eine große Außenwirkung entfalten können.
Wie sieht denn in dieser Hinsicht dann auch Ihr Blick in die Zukunft aus? Also mal ganz vorsichtig zu prognostizieren, wie es so in ein paar Jahren bei diesem Thema, was wir heute behandeln, eigentlich aussieht. Gerne Deutschland und europaweit.
Ja, da muss man natürlich immer sehr vorsichtig sein mit Prognosen. Ich denke, im Hinblick auf die anstehende Europameisterschaft jetzt in Frankreich wird es auch dort zu diskriminierenden Vorfällen kommen. Ich hatte es eben erwähnt, es sind einige Nationalmannschaften dabei, deren Fans in der Vergangenheit durch Rassismus und Nationalismus aufgefallen sind. Ich bin da vor allen Dingen gespannt auf die Reaktion der Verbände, also in welcher Form dort dann reagiert wird. Wenn wir beim Beispiel Deutschland bleiben, denke ich, dass in der Bundesliga oder in den zwei höchsten Ligen in Deutschland extrem rechte Vorfälle immer seltener werden. Vor allen Dingen durch Sanktionierung von Fangruppen, von Vereinen und auch den Verbänden. Auch die Videoüberwachung spielt da natürlich eine Rolle. Denn strafrechtlich relevante Äußerungen können heute wesentlich besser verfolgt werden, nachvollzogen werden, als das vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war. Es sieht aber nicht so aus, dass die alltägliche Menschenfeindlichkeit so schnell verschwinden wird aus den Stadien der Bundesliga. Insbesondere die Themen Homophobie und Sexismus werden uns noch eine ganze Weile begleiten, denke ich. Und ja, da bleibt also noch genug zu tun.
Mit dieser Aufforderung würde ich auch jetzt diese Sendung beschließen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier waren, Herr Klapp. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie uns an Ihrer Expertise haben teilhaben lassen. Und unseren Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Sommer. bis zum nächsten Mal. Tschüss.